Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhl ein. Willkommen. Auch in der Goethezeit, da wurden die Menschen krank, naturgemäß. Über Goethe als Pandemietheoretiker und seine Ratschläge, da hören wir hier gegen Ende der Sendung. Ob Bauen mit Holz brandgefährlich ist oder nicht, das klären wir in unserer Serie endlich mal erklärt. Anfangen wollen wir aber mit einem Bühnen-, mit einem Film-Berserker. In 10 Jahren 20 Theaterstücke machen, in 20 Jahren 40 Filme drehen, Fernsehserien und Hörspiele, das ist schon was. Man könnte auch sagen, es ist geradezu manisch produktiv. Der Filmemacher, Schauspieler, Regisseur Rainer Werner Fassbinder. Er wäre heute 75 Jahre alt geworden, wenn er nicht im Alter von 37 Jahren in München 1982 an einer Überdosis Drogen gestorben wäre. Das Deutsche Filminstitut feiert seinen Geburtstag mit einem großen Online-Programm. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus habe ich gefragt, was hat diesen Rainer Werner Fassbinder denn eigentlich so charismatisch gemacht, dass er einen berühmten Clan aus Künstlern, Menschen um sich scharte? Was machte ihn in ihren Augen herausragend?
Also das sind für mich ganz klar seine Frauenfiguren, weil Fassbinders Heldinnen, die lassen uns ja nicht mehr los, weil sie auf so verzweifelte und auch stolze Weise eigentlich an sich selbst vorbeileben und auch an sich selbst vorbeilieben. Und Fassbinders Frauen sind wirklich die schillerndsten, die widersprüchlichsten, die erotischsten, auch bittersten Heldinnen des deutschen Nachkriegskinos. Also wenn man mal an Margit Carstensen denkt, in Martha, in die bitteren Tränen der Petra von Kant, an Hanna Schigulla, in die Eda Maria Braun, Lili Marleen, Effi Briest oder auch Barbara Sukowa, Ruth Leuwerig oder auch die am vergangenen Donnerstag verstorbene große Irm Hermann in Händler der 4 Jahreszeiten. Es musste wirklich einer wie Fassbinder kommen, um mit diesen deutschen Schauspielerinnen ja so schonungslos und glamourös falsche Wahrheiten auf die Leinwand zu bringen oder wahre Falschheiten, kann man sagen.
Ja, und darunter waren ja nicht nur Stars des sogenannten Antitheaters oder ungelernte oder absichtlich unprofessionelle Darstellerinnen, sondern er hat ja dann auch mit alten Profis gearbeitet. Zum Beispiel, mir ist sehr eindrücklich in Erinnerung, 1973, 74 Brigitte Mira, die Ernst Essen Seele spielt. Sie spielt eine Putzfrau, die einen 20 Jahre jüngeren Marokkaner liebt. Das ist für die Jahre, man muss sich vorstellen, Anfang der 70er Jahre ein Skandal gewesen, ne? Sowas.
Ja, ein Skandal. Ich meine, Fassbinder hat mal sehr schön gesagt, er hat von Menschen erzählt, die eine Ahnung haben von ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen und trotzdem das herrschende System im Kopf akzeptieren und es durch ihre Taten letztlich festigen und auch bestätigen. Und diesen Widerspruch, diese Verzweiflung, eine Sehnsucht zu leben und es doch nicht zu können, das macht eben auch die Figuren von Brigitte Mira aus.
Lassen Sie uns über den Filmkünstler sprechen. Er ist ein Schulabbrecher, mit 16 haut er ab. Das mit der Aufnahmeprüfung am Theater klappt irgendwie auch nicht. Er kommt aber eigentlich immer vom Theater, schert sich einen Dreck um Konventionen des Filmemachens. Was würden Sie sagen, was macht einen Fassbinder-Film oder das Werk zu einem typischen Fassbinder-Werk?
Naja, Fassbinder war ja wirklich ein fiebriger, berserkerhaft drehender Zeitdiagnostiker und auch eigentlich auch Diagnostiker der deutschen Gesellschaft. Und ich finde, dieses Deutsche an Fassbinders Werk, das finde ich schon sehr spannend, weil er hat ja wirklich in die Seele dieses Landes geblickt, eigentlich in jedem Film und in die Abgründe dieses Landes. Und also die Eda Maria Braun, Lili Marleen, da sind ja analytische Blicke auf die deutsche Geschichte und Nachkriegsgeschichte oder Händler der 4 Jahreszeiten. Da entlarvt er ja das Wirtschaftswunderkonstrukt der 50er oder auch die 14-teilige Serie Berlin-Alexander. Die kann man übrigens gerade in der Arte-Mediathek wieder schauen. Das ist ja so ein düster, brutales Bild der Weimarer Republik. Und letztlich, finde ich, macht ein Fassbinder-Film aus, dass er all das bearbeitet, was er an Deutschland gehasst hat, aber immer mit großer Empathie für seine Figuren.
Sie haben es so nebenbei fallen lassen, aber das stimmt, das ist auch auffällig, so ein durchaus hohes psychoanalytisches Interesse. Ne? Also geschichtspolitisch-psychoanalytisches Interesse ist dabei. Ihm schlug ja auch viel Ablehnung entgegen. Wir erinnern uns an den großen Skandal Mitte der 70er Jahre, der Müll, die Stadt, der Tod. Da ging es um eine Straßenprostituierte, es ging um Frankfurter Häuserkampf, es ging um einen Immobilienspekulanten, es gab den Antisemitismusvorwurf. Also der hat immer im Zentrum auch der Debatten mit seinen Werken gestanden, ne?
Ja, er hat immer im Zentrum der Debatten gestanden und deswegen, glaube ich, schlug ihm auch viel Ablehnung entgegen. Es gab ja auch das Bild vom Bürgerschreck-Fassbinder. Ich meine, er hat aber auch selbst daran gearbeitet, ja, als breitbeinig in Talkshow-Sendungen lümmelnder Bad Boy. Da gibt es ja solche Bilder in der Öffentlichkeit. Und wenn man denkt an die Berlinale-Premiere von Liebe ist kälter als der Tod Ende der 60er Jahre, da schlug ihm ja massive Ablehnung entgegen. Da wurde Sauerei gebrüllt und Dilettantismus, wenn man sich daran erinnert.
Unterm Strich, was würden Sie sagen? Ein riesiges Werk, 75 wäre er jetzt geworden. Was bleibt von den Filmen? Sie haben viele schon genannt, die eigentlich ja Klassiker der Nachkriegskunst sind oder der 70er Jahre auf jeden Fall. Was sind Ihre Favoriten? Was bleibt?
Also für mich bleibt einmal, ich kann mir eigentlich jetzt keinen einzelnen Film raussuchen, für mich bleibt einfach erstmal ein Werk, das mit einer bewussten Künstlichkeit kreiert wird und immer wieder eine Wirklichkeit sucht, die mit artifiziellen Mitteln erschaffen wird. Und der Regisseur Christian Petzold hat mal was ganz Tolles über Fassbinders Filme gesagt. Er hat gesagt, Fassbinders Schauspieler, die spielen so, als ob sie aus dem Bombenkeller kommen und als hätten die deutschen Schauspieler im Keller überlebt und würden durch die Bundesrepublik torkeln und sich fragen, was ist denn hier los? Und dieses, was ist denn hier los? Das ist wirklich die Frage, auf die Fassbinder mit 41 Filmen eine Antwort gesucht hat. Und das, finde ich, hat er uns hinterlassen, immer wieder diese Frage zu stellen, was Deutschland ist. Ja, und vielleicht der Kern und die Faszination oder auch Verunsicherung, die von ihm ausgeht, ist wirklich, dass wir uns eigentlich doch davor fürchten, vor den Filmen, die er heute über uns drehen würde.
Das sagt Katja Nikodemus über einen sehr deutschen Künstler. Filmregisseur Rainer Werner Fassbinder wäre heute 75 geworden. Bauen galt mit Beton als modern, ja geradezu als expressionistisch Anfang des Jahrhunderts, des letzten. Beton ist aber ein Klimakiller. Weltweit entstehen beim Abbinden des Zements 8% der CO2-Ausgasungen. Eine Alternative durchaus sind Holzhäuser. Ob nun als beliebte Tiny Houses, Gartenhäuser oder Aufstockungen auf Bestandsgebäude oder gleich komplette mehrgeschossige Mehrgenerationenhäuser. Darum soll es jetzt gehen.
Endlich mal erklärt.
Ja, in Schweden, da sind sie hübsch anzuschauen, die mieten wir gerne. In Kalifornien brennen sie aber rasch ab. Holzhäuser. Sind die jetzt brandgefährlich oder nicht? Nikolaus Bernau.
Nein, das ist vollkommener Unsinn. Das ist in Deutschland nicht nur in Deutschland, sondern in West- und in Mitteleuropa ein ganz tief verankertes Vorurteil, dass Holzhäuser gefährlicher sind. Das wird bis in Kinderbücher, wie zum Beispiel dem sehr populären Kinderbuch Geschichte einer Stadt hinein durchdekliniert. Da wird schon Vierjährigen klargemacht, eine Holzhausstadt ist altmodisch und brennt leicht und eine moderne Stadt ist aus Stein oder aus Beton. Das ist ein ganz altes Vorurteil, das ist das eine. Das andere ist, was sehr auffällig ist, dass es im Süden Europas überhaupt nicht vorkommt. Einfach deswegen auch, weil es dort relativ wenige Holzbauten gegeben hat. Obwohl, wenn man sich Venedig anguckt, da sieht man sehr viel Holz. Und was man immer vergisst, Holzhäuser oder Holzkonstruktionen brennen statistisch und proportional genauso oft wie oder selten besser gesagt, wie Gebäude aus Stein oder aus Stahl oder Beton. Nur in Kalifornien zum Beispiel stehen einfach mehr Holzhäuser. Dementsprechend brennen die dort auch häufiger, zumindest unserem Eindruck nach.
Also ist es Ihrer Meinung nach ein Vorurteil, dass Häuser aus Holz schneller und öfter brennen als Steinhäuser?
Auf jeden Fall. Es ist ein Vorurteil. Das hat ganz viel mit unserer Baugeschichte, unserer Zivilisationsgeschichte zu tun. Man kann es zum Beispiel aus Skandinavien und Nordamerika auch sehen. Dort gilt es für Versicherungen sogar erwiesen, dass Holzhäuser seltener brennen, proportional gesehen, seltener brennen, weil die Menschen intuitiv vorsichtiger sind. Also nicht einfach mal eine Kerze in der Gegend rumstehen lassen. Oder weil zum Beispiel Gas- und Elektroleitungen sehr oft über Putz gelegt werden. Das heißt, man sieht einen Schaden viel, viel früher. Deswegen sind dort zum Beispiel die Versicherungsprämien für Holzhäuser oft deutlich niedriger als die für Steinhäuser.
Machen wir es mal umgekehrt. Holz nicht zu verwenden war ja durchaus ein Zeichen von Wohlstand, weil Holz als billig oder unhygienisch galt, noch spitzer gesagt als ein Zeichen von Armut oder von Freizeitarchitektur.
Auf jeden Fall. Also die Sache war einfach die, das muss man immer im Hinterkopf haben, bis ins 19. Jahrhundert hinein herrschte wirkliche Holznot in Europa, vor allem in West- und Mitteleuropa. Die ist seit dem Mittelalter entstanden und hat dafür gesorgt, dass Holz ziemlich teuer wurde. Das heißt, man hat so Holz immer zum Bauen für den Sonderfall erklärt. Beispielsweise waren vor allem mal Lazarette aus Holz im späten 19. Jahrhundert, in so billige Industriebauten, große Lagerhallen wurden aus Holz gebaut oder immer so Primitivbauten, die man mal schnell hinstellen musste, wie eine Baracke. Das heißt, sie hatten ein extrem schlechtes Image. Das war das eine. Das zweite ist, zweifellos hat es große Brände gegeben, weil eben die alten Städte sehr oft sehr stark mit Holz gewesen sind, gebaut wurden. Deswegen hat man Brandgefahr auch mal mit den Holzhäusern in direkte Beziehung gesetzt. Was grundsätzlich auch stimmte, viele nebeneinander, dicht nebeneinander stehende Häuser erzeugen eine große Brandgefahr. Das galt nur für die Steinhäuser genauso. Die waren nämlich so und so zu Großteilen ebenfalls aus Holz. Also die Decken und die Dachstühle waren ja auch aus Holz. Aber es war vor allem mal eine Frage des Städtebaus. Das hat man in Skandinavien und in Russland beispielsweise sehr früh erkannt und dort breite Straßen gebaut und Grünflächen und gute Wasserversorgung für schnelle, freiwillig einzusetzende Feuerwehren. Und dementsprechend ist auch schlagartig die Angst vor dem Holzhaus gesunken. Das war in Mittel- und Westeuropa ganz anders. Dort hat man diese Angst ganz, ganz tief beibehalten. Und das hatte dann nicht zuletzt auch noch wirtschaftliche Gründe. Im 19. Jahrhundert werden Ziegel einfach viel billiger. Und das Bauen mit vorgefertigten Steinmaterialien wird viel billiger. Während Holz sehr lange sehr teuer geblieben ist. Einfach weil die Holznot noch gar nicht aufgehoben war. Also es ist eine ganz interessante Mischung aus sozialen Fragen und aus wirtschaftlichen Fragen und aus kulturellen Erinnerungen an die großen Brände, die zum Beispiel verhindert hat, dass die großen tollen Ideen von Holzfertighäusern, die schon um 1900 verkauft wurden, sich überhaupt nicht durchgesetzt haben.
Mir fällt ein, während Sie sprechen, dass es nicht nur im ökologischen Bau, sondern auch im innovativen, modernen Bau ja jetzt in manchen Städten solche begrünten Holzhäuser, Holzhochhäuser auch entwickelt werden. Aber auch mir fallen Künstlerateliers ein von Herzog und Dömeron in Düsseldorf beispielsweise von berühmten Künstlern, die sich eine Holzscheune haben bauen lassen. Ziemlich schicke Dinger. In Nordamerika und Skandinavien hat sich das immer gehalten, ne?
Da hat sich das immer gehalten, weil es dieses negative soziale Image nicht gab. Es gab nicht diese Assoziation, Leute, die in Fachwerkhäusern wohnen, wohnen in Häusern, die kurz vorm Zusammensturz sind. Sondern dort haben auch die wohlhabenden Leute immer ihre Häuser durchgehend in Holz, auch in Stein gebaut. Aber es war überhaupt nie ein Negativum, in Holz zu bauen. Deswegen fanden dort auch die großen Experimente statt. Und interessanterweise kommt von dort aus, aus Nordamerika und aus Skandinavien vor allem, jetzt auch diese Holzbauwelle nach Mitteleuropa und nach Westeuropa, wo sich nämlich das Image von Holz total geändert hat. Es ist jetzt klimaschonend, es ist effizient zu bauen, es ist auch relativ billig zu bauen, weil wir sehr viel Holz haben inzwischen. Wir haben ja viel mehr Holz als im 19. Jahrhundert. Und man kann deswegen zum Beispiel wirklich ganze Wohnhochhäuser planen. In Wolfsburg beispielsweise ist jetzt eins in Planung. Da wird sogar der Aufzugsschacht mit Holz geplant. Das wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Da waren die Bauordnungen voll mit Regeln, Holzhäuser eingeschossig mit Dach.
Endlich mal erklärt, sind Holzhäuser brandgefährlich? Nein, sagt Nikolaus Bernau. Wir machen mit der Kunst weiter, der bildenden Kunst, dass ein Maler als entartet eingestuft wurde und unter das Kunstdiktat der Nazis fiel. Das heißt noch lange nicht, dass er der Weltanschauung des Nationalsozialismus, dass er sie gänzlich ablehnte. Die Diskussion um Emil Nolde etwa hat gezeigt, wie ein expressionistischer Maler zugleich auch glühender NS-Anhänger sein konnte. Wie hilfreich ist dieses Wissen aber, wenn wir dann Bilder betrachten, etwa wenn es um diesen Maler geht, den wir jetzt besprechen wollen, nämlich Franz Radziwill. Für manchen Kunstfreund ist er ohnehin ein streitbarer Künstler. Aber ist jedes blau gemalte Auge schon Kennzeichen für Herrenmenschen? Und wie harmlos, wie unschuldig schön sind eigentlich Landschaften und Stillleben? Fragen, die sich in der Ausstellung zum 125. Geburtstag von Franz Radziwill im Oldenburger Landesmuseum durchaus aufdrängen. Enne Seidel sah diese Retrospektive.
Ein reifer Pfirsich in leuchtendem Gelb und Orange auf einer einfachen Holzplatte vor dunkelblauem Hintergrund. Ein Stillleben, schön in seiner Schlichtheit. Ein harmloses Bild. Franz Radziwill malte diesen Pfirsich 1932, also kurz bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen und kurz bevor auch er in die NSDAP eintrat. Finden wir dieses Bild jetzt immer noch harmlos? Wer sich Werke von Franz Radziwill anschaut, kommt nicht drum herum, sich die alte Frage zu stellen nach der Trennung von Künstler und Werk. Denn Radziwill war, zumindest zeitweise, überzeugter Nationalsozialist und machte als solcher zunächst Karriere. Er stellte weiterhin aus und wurde sogar zum Professor an die Düsseldorfer Kunstakademie berufen. Dann allerdings wurden die Nazis auf sein Frühwerk aufmerksam, das sie für entartet hielten, und es kam zum Bruch.
Natürlich war Radziwill von dieser Euphorie geheilt, nachdem er dann 1935 schon wieder von den Nazis entlassen wurde an der Kunstakademie Düsseldorf und spätestens als dann 1937 Werke aus seinem Frühwerk beschlagnahmt wurden. Aber ich kenne keine Äußerungen, wo er sich so deutlich distanziert hat von dem nationalsozialistischen Regime und der nationalsozialistischen Kunstauffassung, wie man sich das gerne wünschen würde.
Die Rolle Radziwills im Nationalsozialismus war also ambivalent, sagt Rainer Stamm, Direktor des Oldenburger Landesmuseums. Dass manche seiner Bilder als entartet galten, mag Radziwill, ähnlich wie Emil Nolde, nach dem Krieg geholfen haben. Seinen Kritikern zum Trotz konnte er recht schnell an frühere Erfolge anknüpfen und behauptet bis heute seinen Platz in der Kunstgeschichte. Der Rundgang durch die Oldenburger Ausstellung zeigt, warum. Franz Radziwills Werk ist so eigen, so besonders, dass es sich jeder Schublade entzieht. Er malte Stillleben, Porträts und immer wieder großformatige Landschaften. Manches in diesen Bildern kommt uns bekannt vor. Strände, Felder, Häuser, detailgetreu und in kräftigen Farben gezeichnet. Anderes irritiert, verwirrt, beklemmt. Ein seltsames Flugboot schwebt am düsteren Himmel. Die Mohnblume in der Vase hat ein menschliches Auge und blickt uns an. Der Mann im Garten steht in einem gleißenden Lichtkegel. Die Lichtquelle ist nicht zu sehen. Womöglich der Scheinwerfer eines Raumschiffs aus einer unbekannten Zukunft? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Manchmal ist Radziwill wie frühe Science-Fiction. Wie aber passen diese Bilder nun zum Nationalsozialismus? Spiegelt sich Radziwills politische Überzeugung auch in seinen Werken?
Das ist eine gute Frage, mit der ich eigentlich auch nicht fertig werde. Wenn man diese Bilder, wir haben ja zwei Bilder in der Ausstellung, die nicht nur in dieser Zeit entstanden sind, sondern mit einem Stahlhelm und einem U-Boot auch Themen aus dieser Zeit darstellen, sieht man sehr deutlich, dass die nicht eindeutig lesbar sind. Sie verherrlichen eben nicht den Heldentod, wenn man einen zerbrochenen Stahlhelm in einer matschigen Landschaft liegen sieht. Sie sind aber auch nicht Anklage.
Zur Kriegspropaganda taugten diese Bilder von Radziwill sicherlich nicht. Andererseits weiß man, dass der Künstler mindestens ein Bild mit einem Hakenkreuz versah und dieses nachträglich übermalte. Die Rolle Radziwills im sogenannten Dritten Reich wirft also bis heute Fragen auf, die in der Ausstellung angerissen werden, aber nicht im Mittelpunkt stehen. Es ist vielmehr eine klassische Retrospektive, ein Querschnitt durch alle Schaffensphasen. Eine besondere Entdeckung ist dabei das Frühwerk. In den 20er Jahren war der Maler ein Suchender, offen für die Vielfalt der Moderne.
Er kollagiert graffitiartige Dinge in sein Bild eines Paars im Café. Das ist eine Malerei, die man eher aus den 80er Jahren von Basquiat oder von Keith Haring kennt. Oder er verarbeitet Einflüsse von Chagall oder de Chirico, also wirklich der europäischen Avantgarde. Und das interessiert mich an diesem Künstler, dass er eine merkwürdige innere Freiheit hat, trotz aller Verführbarkeit auch in seiner Biografie.
Es bleibt schwer, ein abschließendes Urteil zu fällen über diesen in jeder Hinsicht so eigenwilligen Künstler. Vielleicht ist das aber auch gar nicht nötig. Übrigens, das Pfirsichstillleben hängt sonst im Büro des Oldenburger Oberbürgermeisters und wird nach der Ausstellung auch dorthin zurückkehren.
Enne Seidel über die Franz-Radziwill-Ausstellung in Oldenburg. Jetzt machen wir mal einen zeitlichen Sprung und schreiben das Jahr 1787 in Weimar. Schiller ist wieder mal krank, er leidet und er schreibt darüber, gern. Und Goethe verfasst einen seiner vielen hundert Briefe an seine enge Freundin Charlotte vom Stein, die Hofdame der Herzogin Anna Amalia. Worüber? Über das Faulfieber. Alle sind nämlich krank. Was Goethe über Krankheit da schreibt, das hat den Kulturhistoriker und Goethe-Kenner Manfred Osten, ehemaliger Diplomat und Generalsekretär der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, dazu geführt, über das Pandemische und seine Bewältigung in der Goethe-Zeit mal nachzudenken und auch zu schreiben. Goethe also als Pandemietheoretiker. Ich habe Manfred Osten gefragt, was sieht Goethe? Was passiert in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts?
Ich glaube, das ist die Zeit, in der ein ganz neues Bewusstsein entsteht in der Frage der Gefährdung des Menschen durch sich selbst und durch andere. Das ist die Zeit, in der längst bekannt ist, dass schon im 14. Jahrhundert in Frankreich so etwas erfunden worden ist, was wir heute Quarantäne nennen. Das nannte sich damals, als dieses Wort zum ersten Mal aufkam in Marseille, Quarantaine de jour. 40 Tage lang hat man die ankommenden Schiffe im Hafen festgehalten, um die Pest zu verhindern. Das heißt, Man hat in einer Zeit, in der die, sagen wir mal, die Globalisierung zunahm, festgestellt, dass die Gefahr besteht, und das ist das, was in den 80er Jahren eben Goethe auch an Frau von Stein mitteilt, dass die Gefahr besteht, dass die Welt eines Tages ein großes Hospital werden könnte, in der jeder des anderen Krankenwärter werden müsste.
Das ist eine wörtliche Formulierung. Ja. Ne? Also die Influenza, das Faulfieber, er spricht von Pest, meint aber das Faulfieber, grassieren. Und dann äußert er sich so, dass der eine des anderen Krankenwärter werden könne.
Werden. Und das ist eine Vorstellung, die im Grunde heute hochaktuell ist, weil Goethe im Grunde schon die Globalisierung dieses Phänomens beschrieben hat, 1825, im Zusammenhang mit der Formulierung, wo es heißt, du springst von Weltteil zu Weltteil. Diese Vorstellung ist also bereits da. Und das Interessante ist, dass Goethe diesen ganzen Vorgang zum Anlass nimmt, bereits zu Sicherheitsvorsorgemaßnahmen, einer Prophylaxe gegenüber der möglichen Epidemien, die also praktisch eins zu eins zu dem passen, was wir heute erleben und was wir selber heute vorschreiben. Das Interessante ist, dass er eben auch in den 80er Jahren an Frau von Stein schreibt, den armen Herzog finde ich in einer traurigen Lage. Seine Frau ist sehr krank und seine Geliebte sterbend. Die ist auch von der allgemeinen Seuche angesteckt, die ganze Stadt voll Klagens und Schnupfens. Nun ist das Interessante, was uns jetzt genau in diesem Augenblick so hochaktuell vorkommt. Goethe sagt, so halte ich mich von der Welt zurückgezogen, um gesund zu bleiben und finde mich so in meinen Obliegenheiten noch gewachsen. Das heißt, das ist eine Art Homeoffice, die er sich selbst, eine Quarantäne, die er sich selbst freiwillig verordnet. Und dasselbe wiederholt er auch in einem Gespräch mit Eckermann später nochmal. 1829 gibt es also einen Satz, wo er gegenüber Eckermann sagt, dass er selber eigentlich mit einem Faulfieber sich ähnlich verhalten hat. Er sagt, ich kann aus meinem eigenen Leben ein Faktum erzählen, wo ich bei einem Faulfieber der Ansteckung unvermeidlich ausgesetzt war, und wo ich bloß durch einen entschiedenen Willen die Krankheit von mir abwehrte.
Genau, das wäre der Moment gewesen, wo ich frage, was schließt er daraus? Was rät er daraus? Einen entschiedenen Willen zu haben, sich von der Welt abzuwenden? Jetzt könnte man ja meinen, das ist das, was man immer befürchtet hat oder geahnt hat. Goethe, dieser furchtsame, feine Pinkel, zieht sich da in Weimar zurück, ja, lässt die anderen krank sein. Nein, so einfach ist es nicht, ne? Ja.
Nein, er will im Grunde etwas ganz anderes. Er möchte im Grunde eine Rückbesinnung auf die echten Bedürfnisse des Menschen, vor allen Dingen auf eine Rückbesinnung auf die Stärkung des Immunsystems durch ständiges Üben, Selbstdisziplinieren. Goethe wusste, dass wir also etwas tun müssen, um das Immunsystem zu stärken, in dem Sinne, wie er es auch im westöstlichen Divan sagt. Schwere Dienste, tägliche Bewahrung, sonst bedarf es keiner Offenbarung. Das heißt, die ständigen Übungen, die Goethe sich auch selber abverlangt hat, dass wir also im Grunde uns nicht auf Bequemlichkeit zurückziehen lassen können, wie es ja im Grunde für ihn seit der industriellen Revolution der Fall war. Denn die Entlastung des Menschen durch die Verlagerung der Energie auf die fossilen Energie der Erde hat ja eine ungeheure Bedeutung gehabt. Das ist ja ein Riesenprozess des Prinzips Gratis, das damals eingeleitet worden ist.
Die Verzehrung der Naturkräfte sah er ja als Bergbauminister und als Energieminister quasi.
Oh ja, er hat gleichzeitig das verbunden, aber mit der Vorstellung, und das sagt er einmal in einem der großen Dramenfragment, Erde, wie du dich quälen lässt. Er sieht gleichzeitig, dass hiermit also ein Zerstörungsprozess stattfindet. Und ich denke, das Interessante ist, dass Goethe in einem anderen Gedicht genau diesen Prozess mit dem Titel versieht, den wir gar nicht mehr richtig verstehen heute. Es ist ein Gedicht mit dem Titel Nemesis. Und dieses Gedicht zeigt im Grunde, dass Goethe unsere Eingriffe in die Natur, von der er spätestens seit 1799 wusste durch Alexander von Humboldt, dass die anthropogenen Ursachen für die Klimaveränderung auf der Erde im Grunde wirklich durch unsere Zerstörung der Natur stattfindet. Und dass dort am Ende so etwas wie Seuchen auftreten könnten, denn das Gedicht, das er damals geschrieben hat, 1806, hat den Titel Nemesis und ist im Grunde so etwas wie die Antwort der Natur, also der gerechte Zorn der Natur. Das ist ja im Grunde die gerechte Zorngöttin, die damit verbunden ist mit dem Begriff Nemesis. Und das Gedicht lautet, das ist meines Erachtens 1:1, passt es zu uns heute. Ich lese es einmal vor. Wenn durch das Volk die grimmige Seuche wütet, soll man vorsichtig die Gesellschaft lassen. Auch habe ich oft mit Zaudern und Verpassen vor manchen Influenzen mich gehütet. Dieses Gedicht hat er überschrieben mit Nemesis. Man muss sich das vorstellen.
Noch einmal zur Frage Goethe als Pandemietheoretiker und zur Frage nach dem Welthospital, was er in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts schon sieht. Er spricht davon, dass man selber sein humaner Krankenwärter wird, dass man auch zum humanen Krankenwärter der anderen wird und rät dann, sich von der Welt zurückzuziehen, um gesund zu bleiben. Das ist nicht ein Programm der Flucht, sondern ein Programm der Rücksichtnahme und des Maßes?
Ja, ich denke, das ist das Entscheidende, dass Goethe letztlich, und das hat er ja 1825 angedeutet, dass die Zerstörung der Natur in einem engen Zusammenhang steht mit dem Ultra der Gier nach Reichtum und dem Ultra der Gier nach Geschwindigkeit. Er sagt ja, Reichtum und Geschwindigkeit und alle Fazilitäten der Kommunikation sind es, wonach die gebildete Welt strebt, um dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Goethe ist derjenige.
Niemand kennt mehr das Element, worin er lebt und schwebt.
Das kommt hinzu. Alles ist jetzt Ultra. Das heißt, dieses Ultra ist für Goethe im Grunde das eigentliche Zentralproblem, das wir wieder zurückführen müssen auf ein mittleres Maß. Das heißt, das verbindet er unmittelbar auch mit seinem eigenen Begriff der Krankheit. Er sagt ja, unsere Krankheit, tiefstes Geheimnis ist Übereilung, ist Versäumnis. Und das ist das Entscheidende, dass er selber ja den Satz geprägt hat, der verständige Mensch muss sich nur mäßigen, um glücklich zu sein. Dieses Maß halten ist, glaube ich, das größte Problem, vor dem wir heute stehen. Das ist die eigentliche Metanoia, die Wende, die wir eigentlich vollziehen müssen, wenn wir überleben wollen.
Die jüngste Veröffentlichung von Manfred Austen lautet Goethe und das Glück. Jetzt ist es Zeit für Anja Reinhardt und die Kulturmeldung. Und da geht es um den Pianisten Igor Levit. Der hat nämlich viele Menschen mit seinen Hauskonzerten durch die Corona-Pandemie begleitet. Gestern aber hat er was ganz Besonderes gemacht.
Ja, Igor Levit hat rund 16 Stunden gespielt. Und zwar das Stück Vexation des französischen Komponisten Erik Satie, zu dem 840 Wiederholungen gehören. Satie schrieb 1893, als er das Stück fertigstellte. Um dieses Motiv 840 Mal zu spielen, wäre man gut beraten, sich selbst mit der größten Ruhe und Bewegungslosigkeit vorzubereiten. Vexation bedeutet übrigens Quälereien. Warum also die Quälerei? Um auf die Situation der Künstler in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Keine Konzerte, keine Auftritte, keine Engagements. So gehe es fast allen Künstlern gerade, sagte Levit. Die Vexation von Satie hätten auf ihn schon immer wie ein stummer Schrei gewirkt, der ganz oft wiederholt wird. Und so fühlten er und viele Kollegen sich zurzeit auch. Deswegen habe er dieses Marathonwerk ausgewählt. Wenn es eine Touristenattraktion in Italien gibt, die verlässlich hoffnungslos überfüllt ist, dann ist es das Ensemble um den schiefen Turm von Pisa und der Turm natürlich selbst. Das sah in den letzten Wochen bedingt durch die Corona-Pandemie, von der Italien besonders schwer betroffen war, natürlich anders aus. Die Anlage mit Dom, Baptisterium und dem schiefen Turm war geschlossen. Ab diesem Pfingstwochenende nun dürfen die Besucher wieder kommen. Touristenströme seien aber nicht zu erwarten, wie das Verwaltungsamt Primaziale Pisana mitteilte. Ohnehin dürften maximal nur 15 Besucher den schiefen Turm besteigen. Ein Gerät zeigt ihnen an, wann sie den Mindestabstand nicht einhalten. Ab morgen sind dann auch andere Touristen-Hotspots wieder geöffnet in Italien, sowie das Kolosseum und die Vatikanischen Museen in Rom. In seinen Rollen hat er fast immer den ganz harten Hund gespielt. Später wurden seine Charaktere dann schon mal ein bisschen altersmilder. Clint Eastwood, Schauspieler, Regisseur, Produzent und auch Politiker, wird heute 90 Jahre alt. Das bereite ihm aber nicht allzu viel Kopfzerbrechen, wie er kürzlich in der Talkshow Ellen DeGeneres sagte. Heute jedenfalls nicht mehr.
I don't think about it. I sometimes think.
Als kleiner Junge habe ich mit meinem über 90 Jahre alten Großvater viel Zeit verbracht und dabei gedacht, Jesus, wer zum Teufel möchte so lange leben?
Die Kulturmeldung waren das mit Anja Reinhardt. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Sendung. Gleich die Information am Abend. Da geht es um die Proteste und Plünderungen an der US-Westküste.